RTL Original Podcast.
Das ist mal Zeit für eine neue Edition vom RTL After Work. Ich will dich so wie ein Piano aus, und du hast doch das vor dem Enkel, der Marc Schmitz.
Bravo!
Voilà, kommen wir da bei den Invité von dieser Woche. Wir sind ganz hofrisch. Wir freuen uns auf Reinhold Messner und seine Frau, die Diane. Hallo, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Weil das muss ich wirklich so, auch seid ihr nicht an der Gesichter hier am Café des Artisten, die Leute sind aber auch trotzdem so, sie gucken ganz, ganz groß. Ich bin auch ein bisschen ehrfürchtig, so Herr Messner. Ich kenne Sie eigentlich als kleiner Junge aus dem Fernsehen und mein Vater hat damals gesagt, du Junge, schau dir diesen Mann an, der ist ohne Sauerstoffmaske auf Mount Everest geklommen. Das sind Sie und jetzt sitzen Sie hier neben mir. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend allerseits.
Ja, Sie werden öfters wahrscheinlich noch immer darauf angesprochen, wenn Sie mal so unterwegs sind, oder?
Ja, diese Besteigung 78 ohne Maske, ohne Sauerstoffgeräte, wurde ein Hype, nur weil im Vorfeld die Medizin und die Physiologie und die Bergsteigerei der Meinung war, das ist unmöglich. Und da wurde so viel Widerstand, Gegenwind aufgebaut, das geht nicht, das ist Selbstmord und so weiter, dass es dann, als es gelungen war, eine Sensation wurde. Aber ich habe mindestens 10 größere Touren gemacht als den Everest ohne Maske. Okay. Die Durchquerung der Antarktis, die Durchquerung der Gobi, die 8000er, vor allem die schwierigen Wände, die ich dort geklettert habe, in einem völlig neuen Stil, also ohne viele Ausrüstungsstücke, ohne Sherpas, ohne Zelte und mindestens ohne Lager, ohne Fixseile. Das ist eine ganz andere Welt. Das Bergsteigen hat sich in den letzten 30 Jahren radikal verändert. Heute kann man den Everest buchen. Richtig buchen. Mhm. Basislager zum Gipfel und wenn es gut geht, auch wieder zurück. Kostet bis zu 5 Millionen Dollar pro Person. Es gibt Leute, die so viel bezahlen, um die besten Sherpas, die besten Helfer, eine vorbereitete Piste haben, raufgebracht und runtergebracht zu werden.
Aber dann 5 Sterne im Basislager, oder? Wenn es so teuer ist, 5 Sterne Basislager dann?
Nein, richtig, mit Sauna und... ja. Man muss auch bedenken, dass im Basislager 5 Heliports sind. Also Hubschrauber, stehen immer Hubschrauber dort. Die Leute fliegen heute zum Teil bis in die Mitte des Berges und dann gehen sie rauf auf einer Piste. Das hat mit Alpinismus nichts zu tun, das ist Tourismus. Es braucht eine Infrastruktur, es braucht Köche, Führer, natürlich auch Ärzte in den Lagern. Das ist auch alles in Ordnung. Nur hat es mit Alpinismus, wie ich ihn verstehe, nichts zu tun. Der Alpinist geht dorthin, wo die anderen nicht sind, wo er auf sich allein gestellt ist, die ganze Verantwortung selber trägt, alles selber macht. Und der Tourist geht dorthin, wo die beste Infrastruktur ist. Und wer viel Geld hat, kann sich eben dann 5 Sterne leisten.
Gibt es denn noch richtige Alpinisten?
Ja, es gibt noch sehr gute Alpinisten.
Viele sind wahrscheinlich schon tot. Die haben es nicht geschafft ohne Sauerstoff. Aber welche gibt es noch?
Nein, es also ohne Sauerstoff oder nicht, das ist nicht die Gefahr. Die Leute geben auf, wenn es nicht geht. Du gehst freiwillig zurück, wenn du merkst, es geht nicht. Anders ist, der Everest ist natürlich gefährlich, weil Lawinen abgehen, weil da Spalten sind. Ohne Gefahren ist auch der Tourismus am Everest nicht. Nur es ist was anderes, ob ich das selber mache, exponiert, hinausgeworfen in diese gefährliche Welt. Denn der traditionelle Alpinismus hat zu tun mit dem Sterben. Da kommt auch das Flair her. Niemand glaubt das, aber es ist so, wir gehen freiwillig, sogar mit Begeisterung, dorthin, wo wir umkommen könnten, um nicht umzukommen. Das Ziel ist nicht umzukommen.
Das muss ich mir auf der Zunge zergehen lassen.
Ja. Aber es ist nur eine Kunst, nicht umzukommen, wenn man wirklich umkommen könnte. Wenn ich das Umkommen können rausnehme, weil ich das Ganze auf einer Piste mache und präpariere, dann ist es was anderes.
Ist vorhersehbar, ist,
nicht
hat den Reiz verloren.
Oder besser, das, man kann das nicht mit irgendwelcher Ethik abmessen oder irgendeiner Moral. Der Berg entscheidet, obwohl er nicht entscheidet. Der Berg ist nur da, absichtslos. Aber wir Menschen müssen uns ihm anpassen. Wenn wir glauben, wir können den Berg austricksen, haben wir uns getäuscht.
Wann waren Sie dann dem Tod am nächsten?
Also schon vor dem Everest. Ich war am nächsten, als ich am Nanga Parbat 1970 mit meinem Bruder in eine Notlage kam. Und da war ich wirklich sehr nahe am Tod, des Öfteren. Da habe ich Nahtoderlebnisse gehabt. Also ich habe mich selber zum Beispiel von außen gesehen. Ich habe Halluzinationen gehabt. Ich habe auch meinen Bruder übrigens, soweit er noch bei mir war. Ich habe am Ende Pferde gesehen, die mir entgegenkommen, um mir zu helfen. Aber es waren keine Pferde, es waren Steine oder Sträucher.
Wie überlebt man das? Was geht einem dann in dem Moment durch den Kopf? Was kann man da noch machen? Letzten Gedanken oder?
Aber durchschalten.
Dann am Ende, bevor sie sterben, wird das Sterben eine Erleichterung. Also das Sterben ist im Grunde einfach, wenn sie an den Rand ihrer Möglichkeiten kommen. Dann bleiben sie einfach am Leben, wenn sie Glück haben. Oder der Selbsterhaltungstrieb ist der stärkste Trieb, den wir haben. Kann noch letzte Reserven freimachen. Aber im Grunde wollen wir alle überleben. Aber wenn ich in die Nähe des Todes komme, ist das Sterben das Einfachste. Wir lassen uns dann in den Tod fallen. Wie ältere Herrschaften, zu denen ich heute gehöre.
Aber diese Nahtoderlebnisse, hat Ihnen das auch irgendwie die Angst vor dem Sterben genommen? Oder haben Sie jetzt mehr Angst vor dem Tod?
Nein, ich habe nicht mehr Angst vor dem Tod. Ich glaube, dass ich es ganz gut schaffe, mit dem Leben und dem Tod in Voraussicht zurechtzukommen. Ich habe vor allem eine ganz junge Frau, die mich beschützt und die mich ja in diesen Jahren, die schwierig sind, das Altern ist ein schwieriger Prozess, vor allem für mich, weil ich ja früher glaubte, mindestens vieles oder alles zu können in dieser Sparte des Abenteuers. Aber das Leben geht zu Ende, das wissen wir alle. Uns ist es bewusster, uns meine ich jetzt diese Abenteurer, die letzten, die es von dieser Sparte noch gibt, uns ist es bewusster, dass das Sterben dazugehört. Und wer nicht gelernt hat, im Leben zu sterben oder die Erkenntnis zu gewinnen, dass der Tod dazugehört, der hat auch nicht intensiv gelebt. Intensive Leben heißt, mit dem Sterben einverstanden sein. Und ich bin einverstanden mit dem Leben, das mir noch bleibt, aber auch einverstanden mit der Tatsache, dass es langsam zu Ende geht.
Ja, ich glaube, jetzt reden wir aber mal über schönere Sachen als über das Sterben. Dion,
zuerst haben wir noch nie angefangen.
Ich bin froh, dass du heute noch in Mod kommen warst. Die Leute haben schon an den letzten Reportagen auf Tolle Lützburg gesehen. Du warst Lützburgerin, bist verheiratet mit dem Reinhold Messner. Wie hast du dafür dich vom Reinhold hören überhaupt? Das muss ja auch als kleines Mädchen gewesen sein, nicht von der Kehr.
Ich kann mich ganz gut erinnern, du warst nicht ein Jahr, weil ich hatte Kommunion gemäht. Mhm. An dem Jahr, das weiß ich noch ganz genau. Und ich habe immer gerne mit meinen Eltern aufs Fernsehen geguckt. Da sitzt man nach all zusammen und da sind immer ganz viele Sendungen gehen. Und da war effektiv ein Reportage über Südtirol. Und über den Juwal an Oberortelhof, also das sind die Bauern Hef, wo der Reinhold Demos Kaffurt. Und ich war begeistert einfach von der Gegend, von der Vielfalt von Blumen, die da waren. Da tun ich noch ganz präsent am Kap. Und der Reporter hat dann den Reinhold Messner vorgestellt. Und ich kann mich erinnern, er hat, wie lohnt, Tor sind selber geblieben, süß lange an der Farbe.
Wie macht er das? Wie macht er das? Immer noch das schöne Haar so zu haben, so volles Haar.
Davon ja, ich weiß nicht, ob das die Hechter sind an den Bierchen. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Und ich den Mann gesehen, der wirklich andrecklich war mit den dunklen, hohen, wie sie den Locken.
Krauseln.
Ich vergesse, meinst du. Tier da. Und ich schon zu meinem Pap gesagt, Pap, wen ist der tut denn dann? Und dann guckte sie dann, Jan, der ist der Yeti.
Warst du direkt so... Warst du geflasht? Hast du gedacht, wow, war der schöne Mann oder ja, was?
Nee, ich will nur die Prinzessin gehen, ich will die Mädchen sind frei gehen.
Okay. Wir wieder einer Meter schon bei dir an der Klasse, die haben da für den Brad Pitt geschwärmt oder für den George Clooney, was für sich noch vielleicht David Hasselhoff für Knight Rider, aber dir war das schon der Reinhold Messner.
Ja, effektiv, die Hohe war so impressionant, dann hat ein Jeansbox und Jeans hier, manchmal bei mir gedacht, wow, was für ein Mann.
Ja.
Und wie gesagt, mein Papa so dann, dass die Yeti und schon das natürlich nicht verstanden, weil mein Papa so, mein Papa mischt immer gerne Witze. Und so, ich will die Yeti. Und du hast mal was Geschichte erzählt vom Reinhold und du hast natürlich auch die Nanga Parbat-Geschichte gekommen, am Reinhold, seinem Bruder etc. Und ohne Stadt aber komplett ein bisschen aus den Ohren verloren. Und ja, da sind wir aber ich mich später um unserem Fund.
Aber diese Yeti, die du noch meist gefunden hast, du wusstest, das war gar nicht der Yeti, den sie den Stimmel so da.
Den hat kein Krausler nehmen, ja, die Yeti, den hat lang Haar. Da kommt ihr das sehen, voilà.
Herr Messner, der Yeti, gibt's den, wie sieht der aus? Lebewesen, ist es ein Bär, ein Wolf? War es ein Bär, wird es ein Wolf?
Nein, Sie machen die falsche Frage, das ist es. Was ist hinter dem Yeti?
Was
die
ist hinter?
Die Figur ja. ist eine Legendenfigur. Mhm. Eine Legende kommt nur im Kopf vor. Und es gibt heute wahrscheinlich eine Milliarde Menschen auf der Erde, die eine Vorstellung haben von ihrem Yeti, jeder eine andere. In Tibet ist diese Figur seit Jahrtausenden existent, okay. als Legendenfigur. Und die Legendenfigur hat eine zoologische Basis. Also es ist kein Schneemensch, mhm. sondern es ist ein Schneebär. Ein Bär, der ganz selten gesehen wird, der nur nachts unterwegs ist, der genau alles kann und tut, wie der Yeti beschrieben wird. Und das ist die zoologische Entsprechung, sagt der Wissenschaftler. Und heute gibt es kaum noch einen Wissenschaftler, der in dieser Sparte arbeitet, der nicht meine Aussage, es ist keine Theorie, es ist eine Aussage, nachsagt. Es ist nicht möglich, dass eine Menschengattung so lange neben dem Menschen in Hochregionen in Tibet überlebt. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es früher einmal einen Bär gab, der noch näher an der Entsprechung zum Yeti ist. Wichtig ist nur, dass man versteht, hier ist eine Legende und hier ist die Wirklichkeit. Und ich habe relativ früh angefangen herauszufinden, wo kommt die Legende her. Und dann habe ich die Tiere beobachtet und festgestellt, sie verhalten sich so, wie die Einheimischen den Yeti beschreiben. Aber so verhält sich ein bestimmter Bär.
Sie haben den Bär, den Yeti-Bären schon mal gesehen, ja, begegnet, er ist Ihnen begegnet, Sie ihm oder?
Nein, wir sind uns begegnet.
Also das nicht per Du.
Hallo Reinhold, ja. Hallo Yeti. Ja, hallo.
Das erste Mal in einem Hochwald, da bin ich erschrocken, aber ich hatte nicht Zeit zu fotografieren, da war er schon weg. Er drehte sich um und war weg. Dann im Westen vom Himalaya, da gibt es mehrere, die sind kleiner, auch interessant. Dort, wo sie viel Fleisch fressen,
keine Halluzinationen,
sind sie größer, also. Sonst sind sie kleiner.
Okay. Und was war denn das komischste Wesen, das Ihnen in den Bergen begegnet ist?
Der Mensch.
Der Mensch, ja. Außer dem Menschen.
Also der Tourist mit dem Hubschrauber auf dem Everest.
Was Sie auch in Ihrem Buch geschrieben haben, in gesteigerter Höhe, Meereshöhe, da gibt es eine gesteigerte Traumaktivität. Dann träumt man anders. Ist das so?
Ist so, ja, weil Sie nur ganz kurz einschlafen und wieder aufwachen. Weil der Sauerstoffmangel zwingt uns dazu. Wir atmen ja sehr schnell in dieser Höhe. Wir hyperventilieren, weil zu wenig Sauerstoff in der Luft ist. Dann atmen wir sehr schnell. In der Schlussphase unterm Everest-Gipfel macht man noch ein, zwei Schritte und dann muss man schnaufen, schnaufen, schnaufen. Ganz schnell, eben hyperventilieren und dann kann man wieder ein paar Schritte machen.
Wie schläft man da? Wo schläft man?
Man schläft in Zelten. Also in diese Wände, die wir geklettert haben. Ich bin ja nicht ein Kletterer, der um die Gipfel da hinaufgestiegen ist. Mhm. Das war schon lang vorbei. Die erste Phase des Alpinismus, da geht es um die Gipfel. Dann kommt eine zweite Phase, da geht es um schwierige Wege. Der Weg wird das Ziel. Der Gipfel ist nur das Ende des Aufstieges. Der Kipppunkt, dann geht es wieder runter. Mhm. Das ist wichtiger, ich muss ja auch runterkommen. Und heute leben wir im Zeitalter, was traditioneller Alpinismus angeht, des Verzichtsalpinismus. Wir haben ja ein Buch geschrieben über den Verzicht. Der Verzicht als eine Anregung, das Leben intensiver zu
als
gestalten.
Positiven Wert.
Als positiven Wert.
Also weniger ist mehr.
Weniger Absolut. Ist mehr.
Weniger ja. ist mehr.
Und ich habe das erfunden, mit immer weniger Materialien darauf zu steigen. Bei meiner ersten Expedition war ich Gast, also nicht Akteur. Ich war dann auch Akteur. Da haben wir 18 Bergsteiger gehabt und 9 Tonnen Ausrüstung. Und ich habe 8 Jahre später den gleichen Berg bestiegen, allein und hatte 60 Kilogramm Ausrüstung. Und durch diese Reduktion konnte ich das Ganze auch finanzieren, weil es viel billiger wurde. Und es hatte einen ganz anderen Wert, auf sich allein gestellt, in dieser Höhe, verloren im Nowhere, zurechtzukommen.
Wird man dann auch immer besser, wenn man sagt, letztens hatte ich zu viel Gepäck, da hatte ich 3 Unterhose, nächstes Mal reichen auch 2. Wird man da immer erfahrener mit der Zeit oder?
Ja, man wird erfahrener. Aber ich nehme nicht nur meine Erfahrung, sondern ich gehe immer in die Geschichte zurück, in die Historie und nehme mir die Erfahrung von den Vorläufern in mein Portfolio, wenn man so will, und lebe auch von dem, was frühere Generationen geleistet haben, gemacht haben, erfahren haben und gebe ein bisschen etwas dazu. So hat sich der traditionelle Alpinismus entwickelt und so möchte ich ihn gern weitergetragen sehen von Jan in den nächsten Generationen.
Jetzt sind Sie das Vorbild sozusagen, wo die anderen sich dran inspirieren.
Vorbild würde ich nicht sagen, ich will kein Vorbild sein.
Dann sage ich Legende einfach.
Ja, ja, ich stehe in einer bestimmten Tradition und die möchte ich gern den nächsten Generationen weitergeben. Mein Bergsteigen, mein Abenteuer ist nicht nur Tun, das ist auch Storytelling. Das ist die Summe von Erzählung und Tun.
Und da kommt ja auch die Diane, ihre Frau, wieder mit ins Spiel, weil die hilft ja, ja bei dem Ganzen, bei den Büchern, sag ich mal. Da ist doch ein bisschen dein Rol, ne?
Ja, absolut. Ich unterstütze meinen Mann, wo es nur geht. Ich rede Deutsch, dass er es auch versteht. Und ich sehe es auch als Verantwortung sein, oder ich finde es großartig, dass er mir sein Erbe anvertraut, dass ich seine Haltung den nächsten Generationen zugänglich machen kann. Wir sind gerade dabei, sein ganzes Archiv digitalisieren zu lassen, weil es wäre ja wirklich eine Katastrophe, wenn diese ganzen Bilder, Informationen, Dokumenten verloren gehen. Und ich finde es ganz spannend, dass wir sind ja andere, kommen aus anderen Generationen. Und ich finde es so unglaublich spannend, wie das zusammenpasst. Also seine Generation mit meiner Generation. Ich, die mit der Digitalisierung aufgewachsen ist und damit lebt. Und er mit seiner Lebenserfahrung. Also es ist nicht immer dieses Trennen, sondern dieses Gemeinsame. Und da möchte ich hinkommen, der Jugend auch zu sagen, wir können von der älteren Generation was lernen und wir können aber neuen Input von den jungen Leuten bringen. Und das ist mir wichtig und das möchten wir beide in die Zukunft tragen.
Wenn wir jetzt konkret über den Alltag sprechen, ich kann mir vorstellen, dass jemand, der in den Bergen in Zelten schläft, dann auch irgendwie so Marotten hat. Hat man sich irgendwie...
Ja, er schläft ja nicht mehr in Zelten jetzt.
Ja, aber ich glaube, wenn man so von, gewohnt ist, in diesen Höhlen in Zelten zu schlafen oder so, dann ist man ja wahrscheinlich auch im Alltag nicht mehr so jemand, der ständig in Luxus schwebt und, oder?
Nein, nein.
Hat der Marotten?
Du kannst auch luxemburgisch reden, wenn du nicht willst, dass er dich versteht.
Nein.
Wäre jetzt der Moment.
Ich habe was gelesen, kaltes Duschen, das steht an der Tagesordnung, ne?
Er duscht kalt, natürlich hat er seine Gewohnheiten, was auch, glaube ich, wichtig ist, diese Rituale zu haben, weil es einen gewissen Halt gibt im Alltag. Was ich nur sonderbar fand, und jetzt plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn ich darf ich?
Besser, seid ihr ja hier.
Ich liebe es, bei offenem Fenster zu schlafen, ja, wenn es kalt ist und ich mich mummeln kann unter meine Decke und dann kommt sofort von Reinhold, mach das Fenster zu, es zieht. Und dann denke ich immer so,
kalt, ja.
Oh mein Gott. Moment, und dann reden wir wirklich, da sind noch nicht unter 0 Grad und dann denke ich, was?
Ja, der schon oben mal geschlafen ja. haben auf 3000 genau. Meter.
Reinhold sieht die Pferde schon entgegenkommen, ja. Bitte mal das Fenster zu.
Das ist ein Stein.
Aber du hast von Ritualen auch gesprochen, welche Rituale sind das dann im Alltag noch?
Das ist zum Beispiel dieses Kaltduschen.
Jeden Tag?
Jeden
Immer Tag. Nur Kaltduschen?
Immer Kaltduschen?
Das spart auch enorm Energie auch. Das ist gut.
Das, ja. Ja. Das ist aber angenehm. Er hat immer den gleichen Ablauf. Also dieses Morgen.
Frühaufsteher auch. Frühaufsteher, der.
Ja, ich bin früher auf wie du. Ja, aber wir trinken immer zusammen Kaffee. Wir frühstücken nicht, wir essen nichts. Erst am Abend. Dann wird kalt geduscht.
Oh.
Wir setzen dann.
Nicht am Abend, sondern früh.
Ja, kalt geduscht in der Früh.
Also zuerst wird geduscht, dann wird nicht gegessen.
Und nein, wir essen nicht und dann besprechen wir den Tag, was wir vorhaben und dann legen wir los und dann abends, was ganz wichtig ist für uns beide, wir essen immer zusammen. Mhm. Das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Sachen sowieso, also auch sozial, einfach zusammen zu essen und sich auszutauschen. Wir essen auch immer das Gleiche. Also man muss dazu sagen, ich war, bevor ich Reinhold kennengelernt habe, sehr lange vegan. Und als ich das erste Mal mit Reinhold verabredet war zu unserem ersten Dinner, habe ich dann natürlich was Veganes bestellt. Und er schaut mich an und meint, Jan, was ist vegan? Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, ich esse keine tierischen Produkte. Dann meint er, heißt das, du isst kein Speck? Und dann habe ich gesagt, ja, zum Beispiel esse ich kein Speck. Und dann meinte er, oh, das kann schwierig werden.
Für einen Südtiroler sehr schwer.
Und dann kam noch bald an dem gleichen Abend, glaube ich, die Frage, kochst du?
Nein, es war, kannst
nur vegan.
Du kochen?
Kannst du kochen? Okay.
Kannst du kochen? Hat er dann tatsächlich gefragt und ich dachte so, ja, Ja, weil ich brauche eine Praktikerin an meiner Seite. Und
wer braucht das nicht?
Es geht immer nur um mich.
Aber, wer braucht das nicht?
Was lustig war, er hat dann wirklich gesagt, schaut mich an und meint, weil es reicht nicht, hier mit deinen schönen Augen blinken zu machen, ja?
Oh.
Und ich dachte so, oh mein Gott, was ist das denn für ein? Aber ich habe den besten Ehemann der Welt. Und ich
waren Sie immer, waren Sie schon immer, ja, das ist schön. Herr Messner, waren Sie immer schon so ein Charmeur?
Ah, nehmen wir das schon mal.
Im Umgang mit den Frauen.
Na, in keiner Weise. Ich bin schüchtern, ich bin zum Teil sogar abweisend. Nicht? Die Frage, kannst du kochen, war ja eine abweisende Frage. Du hättest sagen können, nein, und dann wären wir wahrscheinlich auseinandergegangen.
Es war nicht abweisend. Also im Nachhinein muss ich sagen, die Frage war berechtigt. Damals war Reinhold 74.
Ja, heutzutage
74.
Auf jeden Fall.
Na, er war 74 und im Nachhinein muss ich sagen, diese direkte Art ist, glaube ich, die richtige Art, wie erstmal durch diese rosarote Brille irgendwas
direkt mit der Tür ins
vorschwärmen
Haus
und so weiter und nachher bist du enttäuscht, weil das ist ja was Positives, enttäuscht zu werden, weil das ist ja das Ende der Täuschung. Ja, also enttäuscht werden ist positiv.
Hatten Sie immer deine Köchin dabei im Basislager oder wie war es mit der Kost da? Gab es da nur Kaiserschmarrn, Spätzle oder wie?
Ja, was ist so Kost?
Ist es so auf Astronautennahrung oder wie lebt man
also da? In den Basislagern leben wir eine Küche von den Einheimischen. Also so weit als möglich holen wir uns die Nahrungsmittel im letzten Dorf oder an der letzten Hochalben. Fleisch oder auch Gemüse, Kartoffeln. Es wäre viel zu umständlich, das aus Europa mit dem Flieger oder mit dem Schiff einzubringen. Und auch zu schwer. Heute wird das alles von Kathmandu oder von Islamabad in Pakistan oder von Lhasa mit dem Hubschrauber gebracht. Es ist billiger, einen Hubschrauber zu mieten mit allem Material. 5 Bergsteiger, die fliegen ins Basislager, als das Ganze mit einer Trägerkolonne bis ins Basislager zu schaffen. Das dauert dann 3 Wochen. Also ich bin nie mit dem Hubschrauber ins Basislager gefahren, weil es keine Hubschrauber gab, die das taten. Aber heute ist das alltäglich. Der Hubschrauber hat den Berg kleiner gemacht. Die ganzen Strecken werden kurz, kleiner. Du hast das Gefühl, bin ich in ein paar Stunden, bin ich da. Und das ist auch so.
Ist das nicht auch ein bisschen dekadent, das Ganze, heutzutage, wenn Sie das aus...
Das Bergsteigen ist generell eine Dekadenzerscheinung der letzten 200 Jahre. Mhm. Das Bergsteigen beginnt mit der Aufklärung und der Industrialisierung. Beginnt in England, weil die erste Aufklärung haben und natürlich auch die Industrialisierung. Die Industrialisierung macht die Mittel frei und die Aufklärung macht frei, dass da oben keine Hexen sind und keine bösen Geister und keine...
Außer der Yeti.
Ja, Yeti, der Kinder anfällt, das war ja auch ein Mythos. Aber heute wissen auch die Einheimischen, dass die Yeti-Figur eine fiktive Figur ist, die nur eine zoologische Geschichte im Hintergrund hat.
War das für Sie immer klar, dass das Ihre Zukunft ist? Sie haben auch im Buch mal gesagt, Sie hatten dann einen Lehrauftrag, so hatte ich dann einen Brotberuf. Hatten Sie jemals den Gedanken, wie verdiene ich jetzt mein Geld? Oder für mich ist klar, das ist mein Leben sozusagen.
Also ich habe mit jungen Jahren schon davon geträumt, Abenteuer zu erleben. Mein Bergsteigen, mit dem ich angefangen habe, ist Abenteuer. Abenteuer heißt, ich gehe in eine unbekannte Welt hinein mit Neugierde, aber immer mit dem Wissen, es könnte auch das Letzte sein, was ich tue, also dass der Tod eine Bedeutung hat. Damit habe ich auch gelernt, mit dem Tod als Möglichkeit zurechtzukommen. Aber mit 20, 25 hatte ich nur das Problem, wie finanziere ich das? In die Anden reisen, in den Himalaya reisen, in die Gobi reisen. Ich habe an die 100 Reisen gemacht in meinem Leben. Allerdings nur 30, vielleicht 40, die an der Grenze des Machbaren waren. Und ich habe dann gelernt, mit Büchern, die ich geschrieben habe, mit Vorträgen, meine Reisen zu finanzieren. Sie sind immer günstiger geworden, kostengünstiger. Damit hatte ich einen Wettbewerbsvorteil, weil ich mehr machen konnte als andere, mehr Erfahrung sammeln konnte. Und so habe ich es eben gemacht und habe dann vor 30 Jahren angefangen, eine museale Struktur aufzubauen zum Thema Berg, die immer noch im Wachsen ist, die immer noch Kreativität braucht, die wir jetzt gemeinsam weiterbringen. Und habe dann eben ganz andere Mittel gebraucht als beim Bergsteigen. Das war eine ganz andere Dimension. Und diese Museen sind alle freiwirtschaftlich auf die Beine gestellt und funktionieren freiwirtschaftlich. Wir kriegen keine Subventionen. Und die, in der Summe sind diese Museen, es ist ein Museum in der Summe. Also das spielen mehrere Häuser hinein. Das ist das erfolgreichste Bergmuseum weltweit.
Wir hören ja immer in der Aktualität, viele Leute wollen jetzt zum Mond fliegen. Es gibt auch immer so die Rivalität zwischen den Russen und den Amerikanern. Gab es sowas auch im Bergsteigen? Hatten Sie irgend so einen Konkurrenten, wo es darum ging, höher, weiter?
Also die Konkurrenzgeschichte ist vielfach von den Medien erfunden worden. Aber in der ersten Phase des Bergsteigens an den höchsten Bergen der Welt, also das nennen wir Höhenbergsteigen, als es um den Everest ging. Da ging es natürlich um nationales Prestige. Mhm. Das heißt, die Engländer hatten den Everest von 1921 bis 1953 versucht und wieder versucht und wieder versucht, immer mit den besten Bergsteigern. Und es ist nicht gelungen, weil man mit den Höhenfragen nicht zurechtkam, weil die Ausrüstung, es gab ja kein Gore-Tex zum Beispiel, nicht adäquat war. Und dann haben die Bergsteigernationen England, auch Deutschland, Frankreich, Italien, versucht, ihren 8000er zu besteigen. Die Engländer waren die Zweiten, die Ersten waren Franzosen. Die Franzosen haben 1950 die Annapurna erstmals bestiegen. Da ging es nur, als Erster am Gipfel zu sein. Und die Franzosen haben das auch genutzt, um nach dem Krieg, man muss sich das alles auch in die ganz normale Zeit hineinstellen. Nach dem Krieg hatten sie ein großes Bedürfnis, zu zeigen, wer sie sind.
Ist ja auch politisch, wie eine Reise zum Mond irgendwie. Wer schafft es als Erster?
Die Deutschen haben das getan. Die Deutschen haben 1953 den dritten 8000er bestiegen nach Annapurna, Everest, England. Obwohl kein Engländer oben war, sondern ein Neuseeländer und ein Sherpa, ein Einheimischer. Und dann kamen die Deutschen, die den Nanga Parbat bestiegen haben. Und das wurde alles gebraucht, um nationalistisch zu sagen, wir sind wieder wer. Das in Deutschland gerade hat das sehr stark eingeschlagen. Und die
hatten ja die Jahre vorher nicht so viel Glück.
Ja, nein, nicht nur kein Glück, sondern sie haben wirklich ein Verbrechen angezettelt, das zum größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte gehört. Und das lastete auf viele Männer.
Und deshalb 1953 war das wieder für Sie so, für die Deutschen, was...
Nein, das war natürlich nur eine kleine Nuance, aber es hat über Jahrzehnte gehalten. Diese Besteigung, ähnlich wie das Fußballspiel in Bern. Mhm. Also die Soldaten, die im Krieg waren, die Fürchterliches erlebt haben, die nach Hause kamen und sich missbraucht fühlten, die brauchten auch wieder eine Stütze. Und da wurde eben das Bergsteigen nationalistisch gebraucht. Ich habe den Nationalismus dann immer abgeschworen. Ich bin auch ein Südtiroler, ich bin kein Deutscher. Ich bin kein Italiener, weil ich eine andere Sprache, eine andere Kultur habe. Ich bin ein Südtiroler, bin Europäer natürlich, Weltbürger und konnte relativ leicht damit umgehen und sagen, für mich hat das Bergsteigen keine nationalistische Dimension. Das kommt überhaupt nicht vor. Ich gehe für mich da hinauf.
Wie oft wurden Sie denn als Deutscher betitelt? Weil ich bin aufgewachsen, habe immer gedacht, Sie wären ein Deutscher, weil ich war klein, Sie haben Deutsch geredet, dann waren Sie ein Deutscher für mich.
Nein, ich galte eher als Österreicher.
Ah ja.
Also Tirol, Südtirol war ja mal bei Österreich-Ungarn bis zum Ersten Weltkrieg. Und in der Öffentlichkeit, ich bin im deutschen Fernsehen viel aufgetreten, ist es nachvollziehbar, dass viele das Gefühl hatten, das ist ein Deutscher. Aber ich bin ein Südtiroler, ich bin italienischer Staatsbürger. Hab damit auch kein Problem. Aber meine Zugehörigkeit zu einem Land hat nicht mit nationalen Gefühlen zu tun oder mit, welche Gefühle gibt es denn noch? Irgendwelche
Heimatgefühle.
Ja, Heimatgefühle.
Ja, Heimatgefühle habe ich für Südtirol. Südtirol ist meine Heimat. Aber ich habe keine Heimatnation.
Ja.
Zum Glück, ich hänge in keiner Nation.
Wie ist es bei dir, Dian? Was ist für dich Heimat? Wo ist deine Heimat?
Das ist gar nicht so leicht zu sagen. Wo ist die Heimat? Da, wo das Herz ist, auf alle Fälle. Vor allem die Muttersprache auch, hatten wir heute drüber geredet. Mittlerweile glaube ich sogar, dass man mehr als eine Heimat haben kann. Und das ist auch nicht verkehrt. Und ich finde das Wort Heimat auch ein schönes Wort. Und es wurde ja oft missbraucht, auch früher. Aber Heimat ist mittlerweile für mich Luxemburg und Südtirol.
Wie lange passt du noch rein?
Leider nicht oft, aber das leidet einfach daran, dass wir wirklich immens viele NRW sind. Wir sind im März auch zwei Wochen an Amerika NRW, da sind wir immer in Südamerika NRW, Nepal und so weiter. Ich wäre gerne viel mehr auf Thai, aber ich muss so in Lützburg kommen, mittlerweile alle auf Südtirol, das freut mich.
Weil es so schön du hast, ja.
Ihr
seid ja permanent unterwegs und das auch immer beruflich. Also es ist jetzt nicht so, dass der Reinhold Messner
nur beruflich. Keine Rente.
Auf die Liege liegt und manchmal so ein bisschen spazieren geht. Nee, also
nein, Urlaub.
Ihr arbeitet richtig viel, ihr beide.
Ja, wir arbeiten richtig viel. Ich würde es nicht wirklich als Arbeit bezeichnen. Wir machen das gerne, das vermischt sich mit unserem Privatleben. Wir haben eine Verantwortung, beide. Und wir kommen dieser Verantwortung einfach gerne nach. Das, was Reinhold tut, das ist auch das, was ich gerne tue. Ich organisiere gerne, mache das Management für ihn und er führt das auf. Er steht dann auf der Bühne. Mittlerweile haben wir ja auch ein Buch zusammengeschrieben, was wirklich viel Spaß macht, auch mit ihm zusammen Sachen zu machen. Und wir sind da sehr ähnlich. Wir sind beide sehr kreativ. Manchmal müssen andere uns bremsen, weil diese Kreativität wird manchmal doch ein bisschen zu viel. Und es macht Spaß.
Wie wäre es denn für dich gewesen, wenn du jetzt ein bisschen älter wärst und du wärst mit ihm verheiratet gewesen während all den Expeditionen auf dem Mount Everest? Wie hättest du das emotional geschafft? Wärst du nervös geworden?
Mal lieber, du bleibst mal zu Hause. Du meldest dich jetzt jeden Tag mal, ne?
Nein, weil ich würde sagen, so bei einer Expedition in Mount Everest, ich wäre schon ein bisschen nervös.
Das ist eine sehr gute Frage.
Ja. Merci.
Ich finde die Frage sehr gut.
Eigenhaut.
Nein, die Frage ist auch sehr berechtigt. Heute in der Zeit der Kommunikation ist es ja nicht so problematisch. Wäre es, wenn ich jetzt zurückdenke, in den 80er Jahren, wo es keine Kommunikation gab, wo es wirklich noch diese Postläufer gab, die dann einen Brief überbracht haben und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich das ausgehalten hätte emotional. Ich bin froh, dass ich heute mit einem Reinhold Messner zusammen bin, der mit mir zusammen ein Leben führt.
Er sitzt am Schreibtisch, ist besser.
Also, er hat schon immer Bücher geschrieben, aber er ist bei mir. Also wir tauschen uns aus, wir rufen uns an, wir kommunizieren miteinander. Und das war früher nicht möglich. Und dann ist es ganz, ganz schwer, eine Verbindung zu einem Menschen aufzubauen, eine intime Verbindung auch, wo man sich austauscht. Und das habe ich heute und ich glaube, früher wären wir nicht zusammengeblieben, muss ich ganz ehrlich sagen.
Wie war es dann mit den Frauen früher?
Also das war schwierig, für mich.
Ja, wie heute quasi, also wir kennen das alle.
Für mich weniger. Ich wusste ja, dass ich da bin und dass ich lebe und dass nichts passiert ist, aber daheim wusste man das nicht. Es dauerte in der Antarktis zum Beispiel, waren wir 92 Tage unterwegs, um die Antarktis zu durchqueren. Von Südamerika kommend über den Südpol bis nach Neuseeland. Das waren 2800 Kilometer Laufstrecke. Und da gab es im Großen und Ganzen nur vom Südpol aus einmal eine Möglichkeit, eine Nachricht zu schicken. Sonst gab es nichts.
Aber was schreibt man dann in so einer Nachricht?
Das sind ja
dann wahrscheinlich
Faxe
gewesen oder Telefaxe gewesen. Was war das, wo man dann in einigen Wörtern sagen kann, okay, es geht uns gut, wir sind jetzt an dem und dem Punkt?
Genau, ja, das war alles.
Kurze Wörter?
Kurze Information. Und am Everest zum Beispiel 78 hatten wir einen Postläufer, der nahm die Post in Kathmandu auf. Die wurde dann mit einem kleinen Flugzeug noch etwa 5 Tage Fußmarsch gefahren, ist der Postläufer mitgegangen und dann musste er 2 Wochen lang, wenn er normal ging, zügig ging, schneller als wir beim Anmarsch, dann war er nach 2 Wochen im Basislager, dann konnte man ihm die Post wieder mitgeben und die kam nach einem Monat vom Mitgeben in daheim an. Vielfach kam die Post erst, als wir schon wieder daheim waren.
Das ist ja öfter so in Ferien gewesen. Aber ich habe mal Postkarten geschickt.
Aber heute auch. Und mit den Postkarten ist man zu Hause. Einen Monat danach hast du meine Postkarte aus Italien bekommen. Ja, die ist gestern angekommen. Also von daher nichts geändert.
Aber wieso? Ich frage mich halt immer, wieso geht man durch die Antarktis bei Eis und Kälte? 2800 Kilometer waren es so viele. Wieso tut man sowas?
Weil man es kann.
Nein. Das hat zu tun mit... Wie wachse ich auf? Ich bin als Kind schon in die Berge mitgenommen worden und dann sehr früh zum Kletternden Abenteurer geworden. Ich habe mit 12, 13 Jahren schon schwierige Touren geklettert. Also nicht extreme Touren mit meinem jüngeren Bruder Günther.
Haben die Eltern das immer unterstützt? Also wollten ihre Eltern?
Nein,
also
die
haben
Eltern
gesagt,
haben
Reinhold fährt doch Lokomotivführer.
Nein, bis ich so 18 war, hat der Vater das unterstützt. Er war selber geklettert zwischen den Kriegen, also als junger Student. Aber hatte das dann aufgrund der Familie aufgegeben. Und dann wollte er, dass ich das überhaupt lasse, dass ich eben einen bürgerlichen Brotberuf ergreife. Ich habe ja auch Hoch- und Tiefbau studiert, aber dann aufgegeben, weil meine Leidenschaft war das Abenteuer. Und dann kommt die ganze Literatur. Es gibt so viele verrückte Abenteuergeschichten. Und dann mit der Fähigkeit, das zu machen, oder der nächste Schritt, haben 10 Expeditionen versucht, das oder jenes zu erreichen, zu sagen, die haben den und den Fehler gemacht, also den mache ich nicht und vielleicht geht das. Also sozusagen nicht schneller, weiter, höher, sondern Herausforderungen annehmen und versuchen, die umzusetzen.
Wie gefallen?
Ich tue nichts anderes als Ideen, die ich habe, in die Tat umsetzen.
Wie gefallen Ihnen denn die Luxemburger Berge?
Also heute sind wir darüber gefahren, gefahren.
Es geht ohne Sauerstoffflaschen, also locker.
Überall.
Kein Thema.
Also es ist kein Problem mit dem Sauerstoff oder nicht. Aber es sind natürlich nicht Alpenberge.
Weinberge haben wir.
Aber wir müssen uns auch an die Alpenberge gewöhnen, die sich verändern durch die globale Erwärmung, durch den Verlust des Schnees und des Firns und des Eises. Die Berge werden in 50 Jahren anders ausschauen als heute.
Herr Messner, ich habe eine kleine Rubrik, die heißt auf Luxemburgisch, deren Lever oder Lever, ich würde mal sagen in Deutsch, lieber oder lieber, zwei Alternativen, eher oder eher.
Klingt so schlimm.
Klingt sehr schlimm.
Ist es auch, nee, ist es wirklich.
Aber also, es ist nur wegen mir, aber es ist nicht so schlimm, wie es klingt. Lieber Treppen steigen oder lieber Aufzug nehmen?
Ich nehme gern den Aufzug, weil meistens habe ich alle Hände voll.
Wie sieht es heute aus mit der ganzen Muskulatur, mit den Gelenken, die ganzen Strapazen, die Sie jahrelang über sich ergehen haben lassen?
Also
was tut alles weh? Ich habe Rücken, ich habe Knie, ich habe alles.
Also ich darf nicht jammern. Mir geht es in dem Verhältnis, zu dem ich, der wurde, der ich bin. Ich habe ja wirklich viele, viele Rucksäcke getragen, rauf und runter. Schwere Rucksäcke getragen, in der Gobi zum Beispiel. Und das geht mir nicht perfekt, aber gut. Was schwierig ist, ist einigermaßen fit zu bleiben. Das kostet heute viel mehr Energie als früher. Und es ist auch die Lust nicht mehr so da, das überhaupt zu tun.
Autofahren?
Autofahren tue ich noch gern. Aber ich bin nicht mehr so reaktionsstark wie früher. In Italien müssen wir auch in meinem Alter alle 3 Jahre einen neuen Führerschein einholen. Und das geht jetzt auf 2 Jahre zurück.
Die kann man sich in Italien kaufen normalerweise.
Ja, aber früher oder später werde ich nicht mehr Auto fahren dürfen. Alle Männer über einem bestimmten Alter sind dann eingeschränkt. Das ist eine Freiheitsberaubung erster Güte. Wir sind alle
gewohnt. Die Sicht ist noch gut, alles, das funktioniert perfekt.
Gut. Ja, ich sehe gut.
Und pflegen Sie die Haare auch speziell, wie wohl das wissen, weil es sind so schöne Haare.
Sie fragt aus Selbstinteresse, deswegen.
Ja, weil meine stehen nicht so schön, nicht so viel Volumen.
Also meine Haare sind das Produkt von Regen, Schnee, Kälte und Alpizin.
Ich hatte eigentlich gedacht, okay, 3 Wettertaft. Alpizin war auch gut, ja.
Katzwi, ja.
Und da könnte ich auch jetzt dran ziehen, also die bleiben sitzen. Sie wissen, was ich meine, okay.
Lieber Eiskunstläufer oder lieber Fußballprofi, wenn Sie
Eiskunstläufer. Ich habe Eislauf gemacht. Wir haben auch gespielt, mit dem Hockey gespielt. Wir haben als Schüler natürlich auch einen Bolzplatz gehabt, also, aber keinen Fußballplatz. Das gab es bei uns in Vilnius, wo ich aufgewachsen bin, nicht. Aber ich möchte überhaupt kein Profi sein. Das ist nicht meine Welt, sondern ich bin für die freie Marktwirtschaft, auch in diesem Zusammenhang. Ich lehne es ab, für meine Museen Subventionen zu kriegen.
Also ein großes Sponsoring kommt für Sie nicht in Frage?
Nein, ich habe für die Expeditionen Sponsors gehabt, aber nicht für meine Museen.
Welchen Spruch musst du dir an?
Es ist schärfbar. ich muss effektiv die ganze Zeit schlafen. Nee, wir gehen an Birger. Wir gehen wirklich an Birger. Wir machen Bergwandern. Wir machen Klettersteige, was ich sehr, sehr mag mit Reinhold, die Klettersteige zu machen. Er ist zwar sehr, sehr streng zu mir, wirklich richtig.
Federn Sie, jetzt geh ich schneller oder
ja, er, nein, er geht vor. Er geht immer vor. Also bei jeder Bergtour geht er vor. Ich hinterher, runter zu's, bin ich vorne. Und du mir dann hinterher, also das, und wir haben so einen Ruf, weil er geht ja vor und wenn er mich nicht mehr sieht, haben wir so einen Code, den wir uns zurufen, wenn wir uns nicht mehr sehen.
Wie klingt den?
Ja. Was hat so etwas Jodeln oder?
Jodeln.
Also, nein, also wenn Reinhold oben ist und mich nicht mehr sieht, ruft er.
Hallo, die Waldfee.
Wie jetzt ehrlich?
Achso. Er ruft dann, hallo die Waldfee.
Okay. Und dann sagt die Waldfee, was sagt die? Was antwortet die?
Hurra die Gams.
Also das ist immer nur beim Bergsteigen.
Ja, beim Bergsteigen. Okay.
Man weiß es ja nicht.
Ja, aber
es war eine normale Frage.
Ja. Nein, auch am Kühlschrank. Am Kühlschrank auch.
Ja, voilà. So. Nee, wenn jetzt, ich dachte jetzt, wenn einer in der Küche ist, der andere im Wohnzimmer und der weiß nicht, wo der andere ist, dann war
hallo die Waldfee. Ja,
hätte ja sein können, schieß ich bei dir nur gedurchtet.
Nee, das ist Chario, meistens. Habt ihr übrigens, Kosenamen?
Das Lehre.
Ist das nicht, dass die Kosenamen?
Ja, geht halt nicht durch.
Ich meine, für so Lützebäuschen, Stub oder schieß es nicht.
Also vom Yeti sind vom Yeti zur Gams gekommen.
Ich finde das eigentlich ganz nett und auch praktisch, wenn er ruft, weil es kann ja wirklich sein, also es sind ja wirklich auch, ist steiles Gelände und wir haben ja wirklich sehr viele Tote in Südtirol, muss man wirklich sagen, wirklich, die sich einfach vertreten oder auch überschätzen.
Schätzen, ja.
Genau, und mit falschem Schuhwerk ins Gebirge gehen, mit falschen Kleidern. Wir hatten vor 2 Jahren, das war ganz tragisch, 2 italienische Lehrerinnen, 26, beide Freundinnen gehen ins Gebirge, kommen ins Whiteout und waren so schlecht angezogen, dass sie beide erfroren sind. Mhm. Ja, also wir haben das wirklich einmal die Woche haben wir tödliche Unfälle am Berg, weil die Leute nicht aufgeklärt sind, weil sie sich nicht informieren und einfach mal losgehen. Ja, einfach mal losgehen. Wir haben ganz viele Touristen, die in Flipflops losgehen. Und mittlerweile haben die Italiener 500 Euro Strafe, wenn man mit Flipflops am Berg erwischt wird. Also es ist manchmal unverständlich.
Birkenstock ist das Mindeste.
Ja, das ist
wirklich. Aber dafür finde ich es so wichtig, dass wir uns zurufen, wenn wir uns nicht mehr sehen.
Ja, das Nützliche mit dem Netten aus der Tür ein bisschen so vermischt. Ja, genau. Ja.
Lieber mit unserer After-Work-Zeitkapsel in die Zukunft reisen oder lieber in die Vergangenheit?
Nein, ich bin immer noch zukunftsorientiert, aber aufgebaut ist alles auf vergangene Erfahrungen oder Ideen oder Anregungen. Also ich schaue sozusagen zurück in die Vergangenheit, um zukünftig in die Zukunft hinein zu gestalten.
Also einen Schritt zurück, um nach vorne zu kommen.
Genau.
Lieber eine Woche ohne Auto oder lieber eine Woche ohne Handy?
Also ich habe kein Problem, eine Woche lang ohne Handy zu sein. Null
Sie,
Problem.
Kann ich mir zwar nicht vorstellen, Handymensch glaube ich nicht, also WhatsApp oder so.
Ich bin digital völlig außen vor. Ich bin jemand, der ja im letzten Jahrhundert verhaftet ist. Ich schreibe die Bücher nach wie vor alle mit der Hand.
Sie haben mal verraten, wann Sie ein Handy sich angeschafft haben. Das war, weil Sie Politiker mal waren.
Richtig, als ich ins Parlament nach Brüssel kam, habe ich mir ein Handy angeschafft.
Mussten Sie sich eins anschaffen, oder?
Ja, das wäre sonst nicht mehr organisierbar gewesen.
Was wäre so die letzte SMS gewesen, die Sie jetzt kürzlich geschickt haben, WhatsApp? Oder gar nicht, nie, never?
Es gab immer WhatsApp, die ich dir geschickt habe.
Ja, ich kann mich sehr gut erinnern, du hast mir ja damals deine Nummer gegeben. Mm. Oder besser gesagt...
Ja, die kommt an. Jetzt habe ich sie auch.
An dem Abend, wo wir uns kennengelernt haben, wir haben uns ja kennengelernt, weil ich mir ja auch ein Foto mit Reinhold gewünscht habe.
Wer nicht?
Wer nicht?
Ja.
Aber wir kamen halt ins Gespräch und da ich in der alpinen Historie mir doch recht viel angelesen hatte und viele Touren gemacht habe in der Schweiz, kamen wir wirklich schnell ins Gespräch.
Du warst schon vorbereitet.
Ich war vorbereitet.
Ja, ja.
Auf von Ningio, ne? Das schwenken doch so.
Ja, genau, ja.
Und er fragte mich dann während dem Gespräch, darf ich Ihre Nummer haben? Und Und ich sagte, ja, natürlich, gerne. Und dann hält er mir sein Handy hin und meint, das müssen Sie jetzt einspeichern, weil ich weiß nicht, wie es geht. Und ich war dann mit zitternden Händen, oh Gott sei Dank, hoffentlich mache ich jetzt die richtige Nummer einspeichern, weil er hatte ein Samsung, ich iPhone, das war gar nicht so leicht. Ja. Und dann habe ich ihm öfters SMS geschickt und es kam nie eine Antwort. Und ich dachte so, okay,
was ist das jetzt hier?
Aber danach wusste ich halt, dass er es nicht konnte. Aber mittlerweile kann er.
Mir muss aber so, irgendwann kam doch der Anruf, ne?
Er hat am nächsten Tag angerufen. Okay. Anrufen konnte er.
Okay.
SMS nicht.
Das war ein
aber
Brief.
Er hat am nächsten Tag gleich angerufen.
Das war ein Brief vom Postläufer, oder? Der hat einen Brief abgegeben.
Nee, und dann kam es auch zu der Einladung gleich, ne?
Ja, und dann hat er mich nochmal eingeladen nach Südtirol und dann hatten wir eben dieses Essen mit vegan und Speck und so weiter.
Genau.
Mittlerweile esse ich wieder alles.
Okay.
Ja, sonst, ja, auch ein Geheimnis unserer Ehe, nicht wahr?
Ja, Teil des Erfolges.
Teil des Erfolges.
Messen, etwas, was mich schon lange interessiert hat, weil in der großen Kälte, außer das Fenster, ist kurz geöffnet nur. Lieber kalte Hände oder lieber kalte Füße? Was ist schlimmer?
Also, ich habe mehr kalte Füße als kalte Hände.
Mhm.
Aber das ist einfach altersbedingt. Aber generell hatte ich immer mit den Füßen eher ein Problem. Ich habe mir ja 7 Zehen erfroren, die amputiert wurden. Und das bleibt ja dann ein Manko, weil die Kapillaren zum Teil einfach zuwachsen.
Okay, aber die sind noch da oder sind
nein, sind weg.
Die sind weg?
Ja, die wurden amputiert, die müssen abgesägt werden.
Uiuiui. Ja, dann kommt Stimmung auf. Dann habe ich eine Frage zu der Kette. Die Kette, war das ein Geschenk?
Nein,
ist die Kette einzige, die ist ein Glücksbringer, weil die hat mich schon immer ein bisschen fasziniert.
Die
ich habe nur ein Goldkettchen zu Kommunion auch bekommen, aber die sieht besser aus.
Die Kette ist ein Schmuckstück beziehungsweise gehört zur tibetischen Kultur. Es geht um diesen Stein, das ist ein Xi-Stein, X-I. Okay. Von diesen Steinen gibt es nur eine bestimmte Zahl, vermutlich weil die Quelle, der Steinbruch, wo man die gefunden hat, nicht gefunden, die wurden rausgebrochen und dann geschleift, verloren gegangen ist. Was Sie heute sehen, ich weiß nicht, ob jemand hier einen Xi-Stein trägt, zu 99,9999% sind die alle Fälschungen.
Mhm.
Die werden heute nachgemacht. Die Originalen sind nicht mehr bezahlbar.
Also die haben gut drauf aufpassen.
Ja. Sowieso.
Ob mein Mann an Katten.
Sie waren kürzlich, habe ich Sie im deutschen Fernsehen schon wieder gesehen. Deshalb habe ich noch eine Frage. Lieber Klimakleber oder... Sie dürfen oder nehmen. Nee, oder. Ich hab gehört, Sie sind nicht so begeistert von den Klimaklebern.
Nein, auch von Friday for Future. Das bringt dem Problem nichts. Also ich habe schon gleich am Beginn gesagt, es reicht nicht, am Freitag Schule zu schwänzen. Und es bringt die Menschen sogar zur Wut, sich anzukleben und den Verkehr zu verhindern. Also wenn da 5000 Leute behindert werden durch Kleber, Klimakleber, haben sie 5000 verloren für die Idee, etwas fürs Klima zu tun, etwas Positives zu tun. Also das ist einfach... Und ich glaube, dass in der Demokratie müssen wir uns auch wehren und sagen, das ist nicht legal, das darf nicht sein. Warum soll ich mich aufhalten lassen von irgendjemandem, der eine Vorstellung hat, die sowieso mit der Realität wenig zu tun hat? Wir müssen das Klima diskutieren. Das Klima ist Wandel seit Jahrmillionen. Das Klima ist in den letzten Jahrhunderten durch die globale Erwärmung beeinflusst worden. Die globale Erwärmung ist durch uns gekommen, weil wir fossile Brennstoffe verbraucht haben. Die waren billig, um unsere Industrien zu betreiben. Unser Wohlstand ist entstanden durch den Verbrauch fossiler Brennstoffe. Und die Kinder, die heute sich auf die Straße setzen, leben in einem Kokon des Reichtums vielfach und wissen gar nicht, wie das Ganze entstanden ist. Und wir können natürlich und wir müssen auch darüber nachdenken. Und es braucht eindeutige Entscheidungen, mindestens in den klassischen Demokratien. Aber wir dürfen dabei auch bedenken, dass zum Beispiel Luxemburg einen minimalen Ausstoß hat. Das gilt auch für Deutschland, für Frankreich, für Italien. Die großen Verschmutzer sind die Chinesen, die Inder nicht absichtlich, aber die wollten auch eben in der Industrie nachholen, die wollten auch Erfolge erreichen, die wollten auch Wohlstand erreichen. Aber wir müssen das seriös diskutieren. Und wir müssen auch wissen, dass die globale Erwärmung früher oder später wieder in die umgekehrte Richtung gehen wird. Das war bisher so. In 20.000 Jahren wird der Golfstrom blockiert werden, vermutlich. Und wenn der Golfstrom aufhört, dann kriegen wir eine Kälteperiode. Dann ist nichts mehr mit Wein hier in Luxemburg.
Oh, oh nee, war, dachte, dann bitte jetzt, passen wäre, wir auf, ja.
Ich dachte jetzt, das wäre ein schönes Schlusswort gewesen, aber das, nee, das ganz zum Schluss, das hat uns aber jetzt nicht so gefallen. Nee. Also, Reinhold Messner, es war uns eine Ehre, dass Sie heute Abend bei uns waren mit Ihrer Fall. Wunderschönen Frau, die Dian. Und passen Sie gut auf die Waldfee auf, auch in den nächsten Jahren. Das gilt auch umgedreht. Dian, merci auch, dass du hier warst.
Grüße,
Reinhold Messner, also ich frage Dian, vielen Dank.